und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 140. Wow. Und wie immer an meiner Seite, Robin, wie geht's dir? Erzähl was. Wie ist es bei euch? Ja. Habt ihr auch Schnee?
Es geht tatsächlich. Also mir geht's erstmal gut. Wir haben keinen Schnee, aber es ist trotzdem eisige Winde und es ist sehr unangenehm rauszugehen. Deswegen bleibe ich drin mit einem Kaffee und rede über mein Lieblingsspiel. Wie geht's dir denn? Du bist auch ganz woanders. Wir sind gar nicht mehr in unserem Greenscreen-Void, wo wir normalerweise sind.
Wo genau, sind wir denn? Ich bin aktuell in Freising, in der Nähe von München, im Urlaub für eine Judge-Konferenz. Und wer es auf Instagram und Twitter schon gesehen hat, und auch auf Facebook, bin ich überall so mit anderen Content-Creatern aktuell so ein bisschen in Kontakt und habe danach eine Judge-Konferenz. Und ja, ein bisschen Urlaub haben, deswegen sind wir unterwegs und danach passen wir uns an und zeigen mal wunderschön nicht nur meinen Hintergrund, sondern natürlich auch den Hintergrund von Robin.
Ja, den hat man ja auch hier und da schon mal gesehen, aber
stimmt.
Auf jeden Fall ist es, also von meiner Seite aus ist der Greenscreen auch immer so ein bisschen beengend, weil hinter mir ist tatsächlich halt einfach meine Wand und wenn da noch der Greenscreen vorsteht, nimmt mir das weniger Platz weg und ich bin dann immer so ein bisschen bloß nicht zu viel bewegen, weil sonst komme ich hinten irgendwo gegen oder so. Gegen, also ja. Es ist tatsächlich ein bisschen entspannter so, aber hey.
Ja, dann haben wir heute eine sehr entspannte Folge mit
definitiv
meiner Meinung nach sehr coolen News oder zumindest sehr interessanten Fakten. Wir haben nämlich das wichtige Thema zuerst, Return of the Pro Tour. Wir hatten die Ankündigung letzte Woche, viele Leute werden schon darüber berichtet haben, aber ihr habt unsere Meinung noch nicht gehört. Dementsprechend wollen wir auch noch drüber reden. Dann haben wir natürlich Streets of New Capenna Spoiler und so ein bisschen über die Spoiler-Season so ein bisschen einen kleinen Talk. Dann die Commander Game Nights wird vorgesetzt. Also nicht die YouTube-Serie, sondern halt wirklich diese Game Nights im Local Game Store, also noch mehr Liebe von den Local Game Store. Und dann haben wir einen kleinen Rückblick auf die Challenger-Decks und ob sie doch keine so ganz so krasse Challenge sind, wie wir es am Anfang gedacht haben. Und ja, da bin ich gespannt, wenn wir noch Zeit haben, wie immer, 1, 2, 3, 4 Fragen aus dem Ask Us Anything. Mal gucken.
Genau, und da kommen wir auch schon zum Thema Interaktion mit uns. Das könnt ihr nämlich gerne tun, zum einen in den YouTube-Kommentaren, wenn ihr es hier auf YouTube schaut, nicht den Abo vergessen. Sonst auch gerne, wenn ihr es als Podcatcher hört, auf dem Podcatcher hört, gerne auch folgen, um keine weitere Folge Radio Ravnica zu verpassen. Mit uns in Kontakt treten könnt ihr über Twitter, Discord und Instagram, alles verlinkt in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und im Discord findet ihr auch nämlich auch den Weg zum Ask Us Anything, wo ihr eure Fragen an uns persönlich schicken könnt und wir gehen dann im Podcast live drauf ein. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch finanzielle Unterstützung. Da könnt ihr uns gerne, einen direkten Geldbetrag geben und bekommt dafür den Podcast etwas früher als alle anderen in voller Länge als Video zugestellt und werdet am Ende eines jeden Podcasts oder eines jeden Videos genannt in der Endcard. Und ja, wir würden uns natürlich sehr freuen über jede Unterstützung, denn das hilft uns hier, die monatlichen Kosten zu tragen für Bereitstellung des Podcasts, Schnittsoftware, generell Grafiken und alles drum und dran, was wir halt noch dazu so organisieren. Also da vielen, vielen Dank, wenn ihr das schon macht. Und wenn euch das interessiert, schaut vorbei bei patreon.com/gamery. Aber ich würde sagen, wir steigen direkt auch mal ein in das erste Thema. Und zwar die Rückkehr der Pro Tour. Obwohl die Pro Tour ja nur ein Baustein ist von dieser ganz großen Ankündigung, haben wir jetzt quasi endlich das, was wir uns schon seit Jahren ein bisschen gewünscht haben, zumindest ein Großteil, und zwar weg von Arena, weg von Set Championships, wieder zurück zu Paper Events. Wie ist es so dein erster Eindruck, als du davon gehört hast? Wie bist du, also fandst, also wie waren deine ersten Emotionen quasi?
Schwierig tatsächlich, weil ich das Ganze ja ein bisschen früher schon mitbekommen habe. Muss ich halt sagen, es war eher das Problem, das nicht laut rauszuposaunen. Tatsächlich finde ich's wirklich, wirklich cool. Ich freue mich drauf. Vor allem, weil es halt den Local Game Store als Basis für das komplette Gerüst aufstellt.
Ja.
Es gibt auch einen Arena-Weg. Ich weiß nicht, ob wir auf den großartig eingehen werden. Ich vermute aktuell nicht.
Es ist jetzt nicht der Fokus, aber der steht ja auch noch gar nicht so hundertprozentig fest, oder?
Ne, es ist nur so ganz grob gesagt, wie es ungefähr laufen wird.
Ja.
Aber das wird auch noch kommen. Aber dabei muss man jetzt sagen, wir sind jetzt beide nicht so die größten Arena-Boomer. Dementsprechend sehen wir uns dann, glaube ich, eher bei einem Grand Prix in Paper.
Ja. Genau, und dann würden wir, also ich würde jetzt einfach mal quasi durchgehen, was so im Zentrum dieser Ankündigung steht. Und zwar ist das quasi so eine, ja, eine Pyramide. Im Video haben wir sie jetzt auch gewiss schon eingeblendet. Wie quasi der Weg läuft von einem regionalen, lokalen Szene dann zur World Championship. So ein bisschen in Anlehnung an die Magic Arena E-Sports-Ankündigung, so The World Will Know. Du kannst quasi von deinem Schreibtisch aus sozusagen direkt World Champion werden. Hier ist es jetzt quasi von deinem Local Game Store kannst du zum World Champion werden. Und es ist gar nicht so kompliziert, wie es all die Jahre bisher sein oder gewesen ist. Und zwar haben wir ganz unten die erste Stufe, die Regional Championship Qualifiers, die führen dann zu den Regional Championships. Dann haben wir quasi die Pro Tour, das wichtigste Segment, was die meisten Leute sich zurückgewünscht haben, wo man eben aus jeder Region die Besten zusammentut. Die werden wieder ein Turnier ausspielen und davon die Besten rutschen quasi weiter in die World Championship dann jeweils auf. Das Ganze ist ja jedoch geplant jetzt für die Championship 2023. Das heißt, die World Championship 2022 von diesem Jahr, die wird noch quasi aus den Qualifizierenden von MPL, Magic Arena, den Set Championships und so weiter noch quasi ausgelost, beziehungsweise die spielen da noch drum. Aber ab nächstem Jahr kann man sich dann quasi darauf freuen, dass dies ausschließlich in Paper passieren wird. World Championship, Pro Tour, Regional Championships, also der ganze Baum, den wir jetzt gerade haben, ist alles Paper-basiert. Wie du schon sagst, es gibt noch andere Wege, in die World Championship sich zu qualifizieren, über eben Arena, aber das ist ein separater Tree sozusagen. Also wir haben wieder die Rückkehr von Competitive Paper-Turnieren. Und los geht's. Ich würde sagen, wir gehen mal diese Blöcke so durch mit den Regional Championship Qualifiern. Wie sehen die denn so aus und was kann man sich denn darunter vorstellen?
Die Regional Qualifier sind im Endeffekt das, was früher für die alten Hasen, ich weiß, wir haben sehr, sehr viele neue Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, aber wir haben auch sehr viele alte Hasen dabei. Früher gab es die PPTQs, also die Player Pro Tour Qualifier.
War das nicht Preliminary?
Genau.
Pro Tour Qualifier.
Genau. Das waren die Qualifikationsturniere für die Qualifikationsturniere.
Genau.
Das war und im Endeffekt ist das jetzt auch nur schöner geschrieben. Und das finde ich ganz, ganz großartig, weil, das muss ich hier noch ganz kurz einwerfen, was ich cool fand von Wizard selber, es war ein Artikel auf Magic GG zuerst und dann auch bei Wizard selber, der kam. Und in diesem Artikel wurde das erste Mal seit 5 oder 6 Jahren mindestens wurden Magic Judges erwähnt. Und der Hinweis auf die Judge Academy. Und darauf, dass, wenn Local Game Store nicht wissen, wie sie in so ein Event rennen, sie ja die Judge Academy fragen können.
Das ist cool.
Das war für ganz, ganz viele so ein kleiner Nebensatz. Für Leute wie mich, die im Judge-Programm drin sind, war das ist fast so groß wie die Ankündigung, dass wir wieder Pro Tour haben.
Das ja, aber das macht ja auch Sinn. Also, wenn wir jetzt wieder große Turniere haben, dann brauchen wir eine ganze Menge neue Judges. Also, ihr saßt jetzt mehr oder weniger so ein bisschen unruhig auf dem Sitz herum, wusstet jetzt nicht, wann es wieder losgeht, außerhalb von Local Game Stores. Und in den letzten Local Game Stores, wo ich immer war, war nie ein Judge vorhanden. Also auch darauf freue ich mich halt mehr.
Also bei uns war immer einer.
Genau, bei euch, aber bei uns, hier war keiner.
Ja, weil du noch bei uns warst, war immer einer. Ja. Auf jeden Fall, wo wir gerade auf dem Local Game Store sind, die Regional Champion Qualifier sind tatsächlich das, was ihr praktisch in einem Local Game Store auf ganz kleiner Ebene eben machen könnt.
Genau.
Dafür bekommen die Local Game Stores so ein kleines Kit, was ganz cool ist. Da sind dann Promos drin. Und diese Promos sind halt das, worum man erstmal spielt, wenn man nicht darum spielt, zu gewinnen.
Ja.
Ihr bekommt für die Teilnahme einen Lava Spike in Non-Foil. Mit dem Artwork aus Double Masters, glaube ich.
Ja, es ist auf jeden Fall schon ein bekanntes Artwork. Das ist nicht so geil, aber naja, immerhin etwas.
Richtig. Dann gibt es ausgewählte Qualifikationsevents, die etwas größer sind. Das sind dann von größeren Turnieren, die dann mehr Prestige haben, aber euch genau dasselbe bringen, außer dass ihr einen Foil-Lava-Spike bekommt.
Wow.
Ja, die Bestplatziertesten, also wahrscheinlich die Top 8, bekommen einen Nyctos Shrine of Nyx in Non-Foil.
Ja.
In einem alternativen Artwork eine gute Karte.
Ja, auf jeden Fall. Also man merkt sowieso bei den Promos, wenn wir die gleich noch ein bisschen durchgehen, da ist schon ein gewisser Fokus auf das da, was sie zum einen pushen wollen als Format für die Turniere, als anderen aber auch mit Lava Spike ist ja so ein typisches Modern Staple. Lightning Bolt wäre wahrscheinlich ikonischer gewesen, aber man spielt auf jeden Fall in den Formaten, die die Spieler spielen. Das ist ja schon mal was Gutes. Und Nyxos Shrine of Nyx, ganz kurz noch, neues Artwork, was ich fabelhaft finde. Und wie fabelhaft ist auch, dass diese Karte tatsächlich eine Promo sein wird. Weil zum einen ist jeder Reprint von dieser Karte super gern gesehen. Zum anderen gäbe es, glaube ich, nichts prestigeträchtigeres für mich, als Nyxos endlich zu besitzen. Und wenn ich mir den dann noch erzockt habe, dann bin ich auf jeden Fall sehr happy. Also ich mag die Karte, ich habe keine, sie ist sehr zu teuer.
Ich finde es auch gut, dass sie drin ist. Genauso finde ich es ganz cool, dass eben der Bestplatzierteste das Ding vorher bekommt. Zusätzlich zu seiner Einladung zur Regional Championship. Und das ist der nächste Block, zu dem man dann gehen kann. Das heißt, als Erster bekommt man das Ding in voll, was schon mal cool ist, weil es dann nur noch eine pro Regional Qualifier gibt. Mhm. Und also pro Champion Qualifier. Ja. Und dann hat man eine Einladung. Und diese Einladung gibt man dann auf das nächste Turnier.
Genau.
Das ist cool.
Total. Und man muss da vielleicht ganz kurz noch mal auf die regionalen Unterschiede eingehen. Denn was Wizards of the Coast nicht macht, ist den ganzen Bums selber organisieren, sondern eben die Welt in Regionen einzuteilen. Und das ist auch das, was wir mit Regional Qualifiers immer machen, sind halt diese großen Regionen. Das anders ist wie der Begriff Regionen früher, wo man zum Beispiel in Amerika war es, glaube ich, ganz klar, wo es halt 5 oder 6 verschiedene Regionen innerhalb von den USA gibt. Jetzt in dieser Version gibt es nur eine Region und das ist dann eben die USA. Und die wird komplett gemanagt von der DreamHack, also von einer Nicht-Wizards of the Coast-Organisation, die das da eben macht.
Schon sehr bekannt ist tatsächlich.
Die sehr bekannt ist, vor allen Dingen in diesem LAN-E-Sports-Bereich. Da habe ich schon gehört, dass das ein sehr großes Thema da ist. Für uns interessant, wir lassen die anderen mal ein bisschen außen vor, weil das ist dann Südostasien, Brasilien, Mexiko, Südamerika, das ist halt nicht unser, also da hört man sehr wenig Radio Ravnica, deswegen. Für uns am relevantesten ist tatsächlich Legacy, beziehungsweise genauer gesagt LegacyEuropeanTour.com. Das ist der Organisator. Nicht zu verwechseln mit deinem absoluten Lieblings-Eternal-Format, wo ich mich jetzt schon auf die ganzen Kommentare freue, die sagen, aber Legacy-Turniere wurden doch jetzt angekündigt für Pro-Tour? Nein, das heißt Legacy European Tour, das ist unser Organisator, wenn es darum geht, eben auf diesem Turnierbaum oder auf dieser Turnier-Pfeilrichtung dran teilzunehmen. Mhm. Und dort haben wir jetzt quasi diese verschiedenen Aufteilungen, wie wir eben schon meinten. Es wird diese Store-Qualifier geben, die dann zu den Legacy European Championships gehen und dann halt eben in Pro Tour und World Championship quasi weitergehen. Und da gibt es dann quasi noch mal detailliertere Wege. Da sind zum Beispiel auch noch ein Zusatzevent, was so ein bisschen die Grand Prix ersetzen sollen. Die Legacy Magic Showdown oder LMS in kurz gesagt. Das sind so Grand Prix-eske Events, wo man sich quasi einfach ein Ticket kaufen kann, teilnehmen kann. Und wenn man eben dort gut dran partizipiert, hat man sich auch für den nächsten Schritt für die Regional Championships quasi qualifiziert. Und das sind dann eben die größeren Turniere, wo dann die haben, glaube ich, gesagt, 130 Leute sind geplant.
128,
genau, sind geplant für diese Regional Championship. Genau.
Genau. Und das ist halt schon ganz cool. Ich finde es halt interessant, weil die Dudes von Legacy sind ja kein unbeschriebenes Blatt. 2018 wurde die komplette Grand Prix-Szene von Channel Fireball übernommen. Mhm. Und die machen das jetzt ja nicht mehr.
Genau.
Gar nicht mehr. Es gibt auch dieses Channel Fireball-Event-Team, gibt es gar nicht mehr.
Ja.
Und jetzt haben sie wieder zurück zu den Wurzeln zu dem diesen Legacy-Dudes gemacht, was ich halt ganz cool finde. Mhm. Auch wenn ich immer noch finde, ja, die haben den Namen seit über 20 Jahren, aber können die den nicht einfach ändern?
Ich glaube, wir müssen, wenn wir darüber sprechen, um die Verwirrung klein zu halten, wir müssen, glaube ich, irgendwie Legacy European Tour oder sowas immer sagen, anstatt halt einfach nur Legacy, weil ich glaube, dann denken wir alle an das Eternal-Format. Und mich hat's auch
LET nennen? LET?
Genau, einfach LET, LET. Aber das sind halt quasi die Adressen, wo ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, müsst ihr da schauen und weniger bei quasi Wizards of the Coast auf den Seiten selbst. Genau. Und die entscheiden auch quasi, welche Stores teilnehmen. Da können sich dann Stores melden, so habe ich es zumindest aufgefasst. Und die können dann eben so ein Qualifier quasi bei sich anmelden. Aber es ist quasi in deren Organisationsgewalt sozusagen, ob das jetzt zutrifft oder nicht. Wie findest du diesen Schritt, quasi diese Turnierorganisation auszulagern? Ist das was du sagst, ist nachvollziehbar? Weil sie hatten da ja schon seit längerer Zeit kein Interesse mehr. Oder ist es mehr sowas, wo jetzt ein gefährlicher Brandpunkt entstehen kann, wo sich ja andere Turnierorganisatoren irgendwie eine goldene Nase zum Leid der Spieler irgendwie machen?
Also es war ja vorher schon aussortiert. Es war ja vorher schon ausgelagert, schon nach Channel Fireball. Die Local Game Stores haben, nachdem sie die PPTQs abgeschafft haben, nee, die RPPTQs, egal, haben sie halt nichts mehr gehabt, gar nichts mehr. Dann haben sie die Punkte abgeschafft für die Grand Prix. Das heißt, im Local Game Store spielen hat gar nichts mehr gebracht. Und alles, was den Local Game Store irgendwie wieder relevanter macht für solche Spieler, die dann auch ein Niveau in den Local Game Store einbringen und auch nicht nur die Casual-Seite dann gefördert wird, sondern eben auch die Leute, die ein bisschen competitive was machen wollen, die dann sehen, oh, da kommt dann ein Pro-Spieler hin. Weil jetzt müssen die Pro-Spieler ja auch wieder in solche Stores reinkommen. Das und dann habe ich da ein Pro-Spieler-Spiel. Und dann habe ich doch mal einen coolen Anreiz. Ich weiß, ich verliere sowieso gegen den, aber ich habe gegen, keine Ahnung, Pro-Spieler XY gespielt. Und das ist halt cool. Und das ist eine coole Instanz, die sie gemacht haben.
Ja,
drüber das wieder abzugeben und zwar nicht an Channel Fireball, ist okay, Channel Fireball hatte da keinen Bock mehr drauf. Ich bin halt gespannt, wie es dann Ganze noch abläuft, weil ja, dann wird es halt interessant, weil sobald es in die Richtung der Regionals kommt, je nach Region ist das doch relativ groß, weil was bedeutet Europe jetzt genau?
Ja, absolut, absolut.
Sind die Briten jetzt bei uns dabei oder nicht?
Ich glaube, sie machen es Content. Also von den Kontinenten quasi abhängig, weil tatsächlich Legacy organisiert ja Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Genau. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles zu einer Region zählt. Also ich glaube mehr, es sind dann drei verschiedene Regionen, einfach nur quasi, wo dann eben verschiedene Leute hingeschickt werden. Aber kann auch sein, dass ich mich da täusche. Aber das wird auf jeden Fall eine spannende Beobachtung sein.
Yes.
Also für alle Leute, die jetzt schon mitschreiben, was für wichtige Termine denn da sind. Momentan bereits bekannt sind drei LMS, also drei Magic Showdowns, die quasi die Qualifier-Events sind. Und ein LEC, also die Championship. Und die sind momentan datiert auf den 15. Juli 2022 in Bologna, Italien. Am 26. August 2022 in Kopenhagen. Dann am 16. September in Paris in Frankreich und die LEC, also die Championship, die ist am 18. November 2022 in Sofia, Bulgarien. Also wir haben hier schon, also sollten der Mittlere Osten und Afrika mit zu der Region dazugehören, ist das schon sehr eurozentrisch, will ich mal meinen.
Ja, absolut, das ist absolut. Ich finde es halt interessant, dass sie wieder diese ähnlichen Regionen nehmen, die auch vorher Channel Fireball schon genannt hat. Also gerade so Bologna, Kopenhagen und ähnliches.
Ja.
Es macht mir ein bisschen traurig, dass wir wahrscheinlich auch kein LMS in Deutschland haben werden. Also die Kleinen wahrscheinlich, die gehen wahrscheinlich, die kleinen Turniere, aber die Großen halt nicht.
Ja, es ist halt wieder dieses Glücksspiel-Ding, ne? Also, dass du halt keine Gewinnpreise eben bei diesen Events hast, die ja eben Teil dieses Turniers sind. Damit du auch von Event zu Event gehen kannst und zumindest ein bisschen was mit einnimmst. Bei uns wird es wahrscheinlich wieder Promos und Sachpreise geben, was da nicht für jeden.
Ja, deswegen gibt es ja bei uns nicht mehr.
Genau. Aber genau, das ist halt quasi dann eure Adresse für eben diesen regionalen Part bis dann zur Pro Tour. Und wie geht's denn von da aus weiter?
Genau. Dann kommen wir zum, zur regionalen Championship. Die haben wir auch noch nicht ganz besprochen.
Stimmt, ja.
Da gibt es nämlich noch ein paar Sachen.
Ja.
Das Turnier qualifiziert euch für die Pro Tour und sie schreiben im Artikel auch zur World Championship. Kommen wir gleich dazu.
Ja.
Einladungen dafür haben verschiedenste Möglichkeiten. Und zwar können entweder die Gewinner der Regional Championship Qualifiers, also das, was wir gerade eben schon besprochen haben, dabei sein. Spieler, die sowieso für die nächste Pro Tour qualifiziert sind. Und das sind Pro-Spieler und ähnliche Leute. Und auch MTGO-Qualifikation, was ich sehr krass fand, weil Magic Online-Qualifikation für eine Regional Championship hätte ich nicht mitgerechnet. Und natürlich Magic Arena-Qualifikation.
Ja.
Ja. Zu gewinnen gibt es hier auch Promos. Das ist ganz krass. Ich weiß nicht, ob die Dinger auch Eintritt kosten oder nicht. Keine Ahnung. Weil eigentlich geht es ja nur mit Einladung.
Eigentlich schon, ja. Sehen.
Jeder Teilnehmer bekommt einen Teferi Hero of Dominaria. Normales Artwork in Non-Foil.
Aber cool.
Und die Bestplatzierten kriegen einen Foil und eben ein Spot für die World Championship und die Qualifier für die Pro Tour. Das ist eben das, was gewonnen werden kann. Mhm. Ich muss sagen, ich bin super enttäuscht, dass es da schon wieder kein anderes Artwork gibt.
Ja, das stimmt. Aber also es ist ja immer noch eine sehr spielbare Karte in verschiedenen Turnierformaten. Das muss man zumindest mal sagen. Also es hätte da jetzt wieder irgendwas vom Kaliber Lava Spike quasi sein können. Und da bin ich schon mal froh drum. Und es ist halt jetzt schon eine teure Karte. Ich weiß nicht, ein Teferi Hero of Dominaria ist halt ein bisschen was zumindest, wo man sagen kann, okay, das ist eine wertvolle Magic-Karte, auch wenn es natürlich deutlich wertvoller geht. Nettes neues Artwork wäre auch sehr nett gewesen, da stimme ich dir zu. Aber ja, ich sehe diese Promos irgendwie als nice to have, aber nicht der Grund, warum man hingeht, weißt du? Und deswegen bin ich da so ein bisschen. Nee,
absolut nicht. Das Problem ist, was passiert denn, wenn du da hingehst und nur ins Gesicht bekommst und dann halt nichts davon mitnimmst? Das ist halt, das finde ich halt so schade.
Ja.
Es wäre doch so viel cooler, wenn da auch was Cooles wäre, was man gewinnen könnte oder was Cooles, was man bekommt. Bei den Grand Prix hat man immer zum Beispiel einen Lava Bolt, ein Lightning Bolt gab's, jeder hat eine Voll Stoneforge mit alternativem Artwork bekommen, Full Art, Full Art Path to Exile, was gab's noch? Es gab so viele geile Sachen, wo ich sag, wow, das waren coole Sachen und jetzt kriegen wir halt Lava Spike, nicht Full Art, gleiches Artwork.
Naja, wobei man sagen muss, zumindest bei Legacy European Tour auf der Seite, wenn man sich versucht schon, also es gibt noch keine Tickets, man kann sich noch nichts irgendwie nicht anmelden dafür oder so, aber sie haben quasi verschiedene Kategorien an Tickets, die man sich holen kann, also ein Standard, VIP Silver, VIP Gold und bei allen drei ist die Rede von einem Goodie Bag. Also theoretisch könnte da halt eine Playmat, Deckbox, vielleicht halt noch irgendwie irgendwas, was halt so früher damit
Deckboxen gab es meistens und Stift, ein Block, sowas in der Art. Das gab es meistens bei Channel Fireball. Mal gucken, was uns European da sponsort.
Ja, vielleicht gibt's da eben auch die coolen Playmats mit dann quasi kurzen Aufdruck, von welchem Turnier das ist und so weiter.
Ja, da bin ich halt mal gespannt, ob es die überhaupt noch gibt.
Weil vorher war es ja so, bringen, dass
durch Wizards und Ultra Pro eine Connection, also Channel Fireball, amerikanische Firma. Ultra Pro, amerikanische Firma. Wizard of the Coast, amerikanische Firma. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ein europäisches oder noch schlimmer, irgendwas aus einem anderen Land, da die Connection zu Ultra Pro aufbaut und die Matten auch noch pünktlich bekommt und so weiter in der heutigen Zeit.
Aber hey, die gehen hier einfach zu customplaymat.com, ordern irgendwie 50 Stück.
Das können sie ja nicht, weil die dürfen das ja nicht drucken.
Ja, ich weiß.
Das ist der Magic. Es ist so schlimm. Also da bin ich echt mal gespannt, ob es da Matten gibt. Es gibt ja einige Spieler, die Matten überhaupt nicht mehr cool finden, weil sie mittlerweile 20, 30 Stück hatten. Ich hatte neulich auch unter einem Opening-Video von mir einen Kommentar drunter, wie viele Matten hat dieser Mann? Und ihr habt noch nicht alle gesehen.
Ja.
Und das ist schon ein Ding. Aber, naja.
Genau,
aber ich bin gespannt, was es sonst noch gibt. Wichtig ist ja der nächste Schritt.
Genau, und da noch ganz kurz ein Punkt, weil es wurde auch quasi, also das Ding ist, diese Regional, oder die LMS und LECs, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, die sind ja alle quasi in Europa. Und früher gab es ja bei der Pro Tour, wenn man sich dafür qualifiziert hat, zumindest einen Geldbetrag im Sinne von, dass man halt die Anreise und die Unterkunft hat man bezahlt bekommen. Mhm. Das wird es jetzt nicht geben. Das heißt, selbst wenn ihr euch über ein LEC oder sowas qualifiziert haben solltet für die Pro Tour, muss man immer noch quasi das im Hinterkopf behalten, dass man sich noch in die USA einreisen muss, beziehungsweise wo auch mal die Pro-Tour quasi stattfindet, die dreimal im Jahr stattfinden soll. Aber, das wurde auch gesagt, man soll als Antritt bei der Pro-Tour auf jeden Fall schon mal was bekommen. Und da gehe ich halt schon davon aus, dass es halt ein Geldbetrag in irgendeiner Höhe ist, der das vielleicht ein bisschen besser rechtfertigt. Also wenn man irgendwie 500 Euro oder so irgendwie ausgeben muss, um das Wochenende in Amerika oder sowas zu sein. Wenn man da 200 Euro kriegt, ist halt schon, also, ein bisschen günstiger zumindest.
Das ist die Frage, wie sie es machen, weil sie haben ja für den nächsten Schritt, da kommen wir jetzt ja zu.
Genau.
Bei der Pro Tour eben 500.000 US-Dollar die der gesamte Preispool sind.
Genau.
Pro Jahr, pro Ding im Jahr. Das heißt, wir haben insgesamt eine 1,5 Millionen Preispool.
Ja.
Aufgeteilt auf 3 Pro-Tours.
Mhm.
3 ist auch so die geilste Zahl, die sie hätten haben können. Und jeder bekommt einen Teil davon. So haben sie es beschrieben, ja. Das bedeutet, wahrscheinlich ist da schon ein Großteil abgezogen für jeder bekommt diese 200 Dollar bei der Eintrittskasse oder so.
Mhm.
Und der Rest wird dann rumgebettelt.
Genau.
Und dann ist es so, dass davon dann jemand, wenn das jemand gewinnt und da was für macht, sich für die World Championship qualifiziert.
Genau.
Und das ist krass, weil wenn du das mal zusammenrechnest, wir haben dann 3 Pro Tours.
Mhm.
Das heißt, 3 Leute qualifizieren sich über die Pro Tours. Oder?
Meinst du jetzt Pro Tour oder was?
Ja.
Ja, also es muss auf jeden Fall, also wir haben ja quasi die Pro-Tour-Qualifikanten quasi, also die das halt einfach gewonnen haben und deswegen weiterkommen, aber ist tatsächlich der erste und zweitplatzierte von den Regional Championship, also die LECs, sind ja auch für die World Championship schon qualifiziert. Und dazu kommen dann eben noch ja, Arena quasi Qualifikanten, MTGO Qualifikanten. Es soll auch ein System geben von Punkten, dass quasi ein über längeren Zeitraum, über mehrere Pro Tours quasi okayen, in Anführungszeichen, Performance, kann man quasi Punkte ansammeln und sich dafür für sowohl Pro Tour als auch World Championship wieder qualifizieren. Also es ist schon so, dass man dass nicht viel Spieler quasi auf dem klassischen Weg durchs Gewinnen alleine am Ende in der World Championship sein werden, sondern halt eben auch von anderen, ja, einfach von anderen Quellen quasi herkommen können. Und ja, und so, ich meine, die World Championship, die ist ja geplant für 128 SpielerInnen, genau.
Genau. Die insgesamt dann halt an der World Championship dann dran teilnehmen. Das heißt, 3 Leute qualifizieren sich dadurch, dass sie die Pro Tour gewinnen.
Mhm.
Und ein paar Leute wahrscheinlich über Arena, wahrscheinlich so 50, 60 Stück. Und dann die anderen 50, 60 halt über andere Events. Und das ist halt schon cool, weil dann hat man eben so ein Feld mit 128 Leuten.
Mhm.
Und die spielen dann einmal im Jahr um ihren Anteil von 1 Million Dollar nochmal obendrauf.
Ja, ja.
Das ist auf 128 runtergerechnet, könnten die alle den Preis einfach splitten und hätten wirklich viel Geld dafür.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, was ja noch dazu kommt, was jetzt nicht für uns super relevant sein wird, aber tatsächlich die Hall of Fame wird wieder Relevanz bekommen. Denn mit der Rückkehr der Pro Tour Marketing ist auch quasi wieder dieser Benefit aktiviert von den Hall of Famern, die jetzt quasi wieder automatisch qualifiziert sind, bei der Pro Tour mit dran teilzunehmen.
Brian Kibler
zum Beispiel, ja. Also einfach alle, ich meine, die Hall of Fame besteht ja aus sehr, sehr vielen Leuten mittlerweile. Ich glaube, sind wir schon über 100 oder so?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was wir haben.
Okay, war ja auch die letzten 5 Jahre nicht mehr aktualisiert.
Ich habe gerade ausgerechnet, dass wenn alle sich darauf einigen, den Preispool zu teilen, kriegt jeder 7.800 Dollar.
Das ist solide, ja. Das ist definitiv solide. Aber ja, das ist so ungefähr grob gesagt der Laufplan für wie man in Europa von Event, entweder vom Store Qualifier oder dann so einem Legacy Magic Showdown quasi zu World Championship kommt. Wie ist denn dein Eindruck von diesem System? Glaubst du, das ist robust genug, um quasi längerfristig zu halten, oder glaubst du, das ist ein doch irgendwie fehlerhaftes Unterfangen?
Ich muss sagen, also allein der Name sorgt wahrscheinlich dafür, dass sie nicht lange machen. Nee, Spaß beiseite. das Interessante dabei ist, es ist gar nicht so verschieden zu dem alten System, was wir hatten. Es ist nur ein bisschen besser ausstrukturiert und umstrukturiert dafür, dass Arena jetzt auch mit dabei kommen kann.
Ja.
Wie sie genau dabei kommen, wissen wir ja noch nicht.
Mhm.
Aber sie werden dabei kommen.
Ja.
Und diese Umstrukturierung und Neustrukturierung sind ganz nett. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie das mit den Regional Champion Qualifiern sein wird.
Mhm.
Weil die machen wir sehr große Sorgen. Ich habe durch interne Quellen von Local Game Stores mitbekommen, dass eben Local Game Stores sich dieses Kit mit diesen bis zu 128 Promos kaufen müssen.
Also es wird nicht gestellt,
wie normalerweise alles. Zum Beispiel die Promo-Packs und so weiter kriegt ein Store geschenkt, beziehungsweise gestellt, weil es ein VPN-Store.
Ja.
Und hier ist es so, der Store muss in Vorleistung gehen. Und das war früher anders. Da hat man das einfach angemeldet, konnte das machen, wenn man die Zusage bekommen hat.
Mhm.
Und damals war man schon angehalten, neben den Judge, den man bezahlen sollte oder musste. Das ist also ein Judge am Tag, ein Display kriegt er mindestens.
Ja.
Je nach Größe vielleicht sogar einen zweiten. Musst du mit einrechnen, hast du $100 für das Preiskit, $100 pro Display. Zum sagen wir, das sind zwei Judges, hast du $300, die du erstmal reinholen musst.
Ja.
Mit 128 Spielern. Das heißt, jeder Spieler, und du hast die Location noch nicht bezahlt. Das heißt, jeder Spieler muss mindestens 20, 25 Euro für so ein Turnier bezahlen, damit sich das lohnt.
Ja.
Und dann haben die noch keine Sachpreise drauf. Und wenn ich mir dann überlege, ich gehe für 25 Euro auf ein Turnier und alles, was ich davon mit nach Hause nehme, ist ein Non-Foil Lava Spike mit normalem Artwork.
Ja.
Wie gesagt, wenn es ein Promo-Artwork wäre, wäre es ja schon was ganz anderes. Aber das normale Artwork, und dann muss ich sagen, das ist doch strange. Da überlege ich es mir dann zweimal, ob ich dafür hinfahre. Und dann tue ich dem Store wieder nicht gut. Und also da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten. Ansonsten finde ich es cool, dass wir einfach wieder von Local Game Store, von F&M zu World Championship, dass wir das wieder machen können. Das finde ich cool. Es ist utopisch. Aber ich hoffe, dass das irgendwann so eine Story mal veröffentlicht wird von einem, der das wirklich gemacht hat.
Ja, ich denke mal auch. Also, muss man auch fairerweise sagen, dadurch, dass halt diese ersten zwei Schritte komplett in Hand von anderen Organisatoren liegen, ist es halt eben so ein Problem, wo jetzt Wizards of the Coast jetzt in diesem Ankündigungsstream bzw. in diesem Artikel halt noch nicht so krass drauf eingehen konnten, denn eben das liegt halt in der Hand, wie sie es halt lokal halt eben umsetzen. Und deswegen, ich muss auch sagen, seit dieser Ankündigung bin ich wirklich jeden Tag auf dieser LegacyEuropeanTour.com Webseite, einfach nur um zu gucken, was ist da jetzt quasi, gibt's da schon neue Neuigkeiten, wie sind da genauere Sachen, all diese Sachen, die halt noch offen sind, weil daran könnte ich es auch noch sehen, dass es scheitert, was sehr schade wäre. Ich denke schon, dass das eine große Gelegenheit ist, für Leute, die so semi-kompetitiv sind, halt wirklich ihre Muskeln spielen zu lassen, mal gucken, wie weit kommt man so. Das ist ja so ein bisschen der Appeal daran. Und ich sehe mich auf jeden Fall dran teilnehmen. Und sei es halt quasi auf diesem Qualifier-Level, beziehungsweise in diesem LMS, also in diesem Showdown-Level, weil mich das halt schon reizt, einfach zu einem Grand Prix hinten oder quasi Grand Prix hinzugehen. Und selbst wenn ich nicht am Main Event teilnehme, was dann das große Turnier ist, warum man eigentlich da hingeht, gibt's ja auch immer noch die Option, Side Events zu fahren, Drafts zu machen, Punkte zu sammeln, Preise zu gewinnen. Legacy Side Events. Legacy Side Events, sowas halt. Und da freue ich mich einfach wie Bolle drauf. Und man muss auch noch sagen, darüber haben wir noch gar nichts gesprochen, die Wahl der Formate, die angekündigt worden sind, ist auch, wie ich finde, superb. Denn man weiß auf jeden Fall schon, dass in World Championship und in den Pro-Touren wird der Fokus auf Draft, Booster Draft und Pioneer liegen. Und das sind die zwei Hauptformate, wo ich natürlich als jemand, der seit Jahren die Pioneer-Flagge hochhält, quasi mich natürlich sehr freue, dass meine ganze Zeit nicht einfach gewastet war. Aber natürlich, auf diesem regionalen Level können Stores und Turnierorganisatoren selbst entscheiden, welche Turniere zur Qualifikation gewählt werden können. Es müssen nur Standard, Modern, Draft oder Pioneer sein. Also einer von diesen vier kann man quasi für jedes Turnier wählen und dann halt eben gucken, also es muss halt in Absprache mit dem Turnierorganisator eben sein. Wie findest du denn die Formatauswahl? Ist das was, wo du denkst, gut oder verpasste Chance?
Ich glaube, dass es gut ist, dass sie halt das so offen lassen.
Ja.
Ich meine, dass wir kein Legacy bekommen, war mir klar. Das machen sie einfach nicht, weil sie das Format nicht supporten wollen. Finde ich auch okay. Habe ich nie mit gerechnet. Modern musste sein. Ich wäre sehr enttäuscht gewesen, hätten sie Modern nicht mit reingenommen.
Ja.
Pioneer finde ich super, weil das wird das Go-To-Format meiner Meinung nach irgendwann sein, weil Standard wird halt immer die Cash-Cow sein neben Commander. Und diese halt irgendwie versuchen rüberzubringen. Aber die Spieler, die haben halt keinen Bock darauf. Das ist so, die Mutter, die die ganze Zeit möchte, dass man gute Noten schreibt, und das Kind, das keinen Bock hat zu lernen.
Ja.
Und einfach mit dem zufrieden ist, was es hat. Und ja, so dieses Greibe ist es so ein bisschen, wo ich halt sage, wenn man dann Pioneer zulässt und sagt, okay, Pioneer können wir was machen, dann bin ich halt mal gespannt, wie sie halt die Arena-Spieler mit einbinden wollen, weil auf Arena gibt's ja kein Pioneer.
Ja, das stimmt.
Aber das ist eine andere Sache.
Genau, das ist halt auch noch so eine Sache. Auf dem Arena-Weg, da haben wir halt noch keine Infos bekommen, welche Formate da gespielt werden sollen. Also ich nehme mal an, dadurch, dass ja die Leute, die dann sich in der Pro Tour qualifizieren, auch in den World Championships qualifizieren über Arena, das wird halt in Paper stattfinden. Das heißt, zu weit davon abzudriften, ist halt auch nicht empfehlenswert. Also nehme ich mal an, dass halt, also Alchemy vielleicht für diese Ursprungsqualifier und vielleicht mal für so eine Set-Championship, aber ich glaube nicht, dass halt das Äquivalent, das Arena-Äquivalent von der Regional Championship, dass das Historic oder Alchemy sein wird. Nee. Einfach nur, weil, also als Arena-Spieler kommst du ja dann auch in ein komplett anderes kompetitives Umfeld und musst dir dann ein Paper-Deck organisieren, was du nicht hast. Und ja, das ist halt so ein bisschen, ich bin mal wirklich gespannt auf die Ankündigung, wie Arena da jetzt reingeflossen ja, wird.
Ich auch.
Denn das ist tatsächlich noch, da habe ich auch noch ein paar Fragen, ehrlich gesagt. Aber ja, soweit zu der Organized Play-Ankündigung. Jetzt hatten wir ja vor ein paar Wochen über unsere Erwartungshaltung schon geredet und danach hatten wir den Ökonomie-Stream und jetzt halt den Organized Play-Stream. Bist du, ist eigentlich lächerlich, das überhaupt zu fragen, aber bist du zufriedener mit dem Organized Play-Stream als mit dem Ökonomie-Stream?
Das ist nicht schwierig.
Ja.
Also sie hätten sagen können, sie packen noch, keine Ahnung, 2000 Karten auf die Reserve-Liste. Mhm. Und trotzdem wäre ich zufriedener mit dem Stream dann gewesen als mit dem Ökonomie-Stream. Weil mich anderthalb Stunden beleidigen zu lassen, wie doof ich doch bin, dass ich nicht verstehe, was da geht. Und hier ist übrigens ein 50-Euro-Paket.
War kein guter Move, ne?
Nee, es war absolut kein guter Move. Der sitzt auch noch tief. Der sitzt richtig tief. Und mal gucken.
Ich muss auch sagen, ich bin vor allen Dingen ein bisschen baff von der allgemeinen Rezeption in der Community über dieses Thema, denn wo noch vor wenigen Wochen, also vor zwei Wochen vor jetzt der Ankündigung, die komplette Magic-Community so ein bisschen mit Fackel und Heugabel quasi vor Wizards of the Coast halt steht und die halt anzünden wollte, sind sie jetzt so alle zen und alle happy und einfach, ja, endlich geht's wieder los. Klar, es gibt wieder so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das muss noch im Detail geklärt werden, beziehungsweise ist vielleicht ein bisschen suboptimal, was wir ja auch eben angesprochen hatten. Aber grundsätzlich ist der Tenor, dass das eine sehr, sehr gute Entwicklung ist. Es ist ein bisschen wieder so typisch Wizards of the Coast, weil erst schaffen wir sie was ab, was die Community als Baustein, als elementaren Baustein des Spiels gesehen hat. Dann jahrelang versucht, irgendwas aufzubauen, was nie funktioniert hat, auch schon vor Corona nicht. Und dann während Corona noch weniger. Und jetzt bringen sie es wieder und alle freuen sich. Also es ist so ein bisschen, also hätte man sich von vornherein irgendwie sparen können, vermutlich. Aber ja, das ist halt eben Wizards of the Coast, wie wir sie kennen und lieben. Aber ja, wie ist denn eure Erfahrung da oder wie freut ihr euch auf die Pro-Tour? Und wollt ihr dran teilnehmen? Wollt ihr zu den Events gehen, einfach nur um Side-Events ein bisschen mitzumachen? Lasst uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren, auf Discord. Schreibt uns da sehr gerne, würde uns sehr freuen.
Und auf welches Grand Prix-Alternativ sollen wir zusammengehen, damit wir als Community uns dort treffen können? Das wird auch cool.
Das machen wir auf jeden Fall. Wenn irgendwann das ganze Gerüst steht und wir wirklich sagen können, hey, Kopenhagen oder so, da gehen wir jetzt alle hin.
Prag
oder sonst
irgendwas. Kann ich nur empfehlen. Wunderschön, von Berlin runter, von mir rüber quer. Wunderschön, perfekt.
Ja, es fährt sofort eine Bahnlinie von Berlin nach Prag. Das ist perfekt, wirklich.
Von München auch und von Köln auch.
Ja, also
ich glaub nur von Stuttgart nicht, die müssen erst nach München fahren.
Also ich bin auf jeden Fall down dafür. Also Community-Treffen in Prag confirmed, sobald Prag dann confirmed ist. Aber ich würde mal sagen, wir ziehen mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar die Streets of New Capenna hat neue Spoiler bekommen. Wir sind mal noch so ein bisschen in dieser Vor-Preview-Season. So ein bisschen haben wir noch Lore-Kram, wir haben so ein bisschen Bonus-PR-Kram. Geht alles so ein bisschen gerade unter mit den anderen News, mit Organized Play Ankündigungen, mit Arena hier und so weiter. Aber auf jeden Fall haben wir wieder eine Handvoll Karten, die wir besprechen sollen oder wollen. Wie ist denn so deine allgemeine Meinung zu Streets of New Capenna nochmal als Auffrischer für die Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben?
Ich mag Streets of Capenna. Ich muss halt sagen, dreifarbige Sachen sind immer geil.
Mhm.
Aber es ist, ich habe gelernt in den Kommentaren unter dem letzten Video stand drunter, dass auch hier ein Soundtrack oder ein Album produziert werden soll.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Da bin ich gespannt, weil ich habe keine Informationen gefunden, gar nichts. Ich habe danach nochmal gegoogelt, ich habe es nicht gefunden, leider.
Hm.
Aber ich hoffe es zumindest, damit zumindest so ein bisschen der Hype gesetzt wird, weil wir sind jetzt, wenn die Folge rauskommt, 2 Wochen vor Release.
Ja.
Wir haben nächste Woche Ostern mit einer sehr coolen Folge Radio auf Neckar.
Yes.
Und danach haben wir Pre-Release. Und wir haben, was? 5 Karten und jetzt, heute reden wir nochmal über 5.
Genau.
Geil. Also ich finde es tatsächlich geil, weil sonst ist es immer so hier und da und hier überall und hier noch Flash in eine Karte Flash als die nächste. Von mir aus könnten die jetzt wirklich noch nur noch so 20 Karten spoilern. Das war's. Das
ja,
finde ich geil, beim Pre-Release reinzusetzen und sagen, hey, ich kenne so ein paar von den Bomben. Was haben wir denn an Kams und Ankams da drin? Was ist das denn? Das würde mich hart freuen.
Das definitiv. Also, ich freue mich auch mega auf Streets of New Capenna.
Yes.
Einfach nur auch, weil so ein paar Sachen halt jetzt schon klar sind, wie halt eben die Triome in Esper, Jund, Grixis und Co. Also, das wird einfach ein Instant-Hit sein, weil das sind so gefühlt die meistgespielten Farbkombinationen in den meisten Formaten. Und allein, dass die kommen, wird Hammer. Aber auch tatsächlich ein paar der Legendaries, die wir bisher bekommen haben, wirken überraschend kompetitiv, beziehungsweise überraschend gut. Und ich würde mal sagen, wir springen direkt mal rein in eine. Ich würde einfach mal Lord Xander, The Collector, anfangen. Und zwar Lord Xander, The Collector, ist ein 7 Mana, 6/6 Legendary Creature, Vampire, Demon, Noble, mit 4 generischen und ein blaues, ein schwarzes, ein rotes, also Grixis Farben. Mit dem Text, when Lord Xander the Collector enters the battlefield, target opponent discards half the cards in their hand, rounded down. Whenever Lord Xander attacks, defending player mills half their library, rounded down. When Lord Xander dies, target opponent sacrifices half of the non-land permanents they control, rounded down. Also immer irgendwas mit der Hälfte an Ressourcen verlieren, die dem Spieler gerade zur Verfügung stehen. Immer abgerundet natürlich. Das auf einen 7-Mana 6/6-Beater. Wie ist deine erste Intention von dem Lord Xander?
Warum ist denn der so teuer?
Na, das ist wirklich ein bisschen weird, ne?
Er muss teuer. Es ist eine super krasse Mechanik, die du hast mit Half Deckwerk, Half Handwerk und so weiter und so fort. Aber 7 Mana, ich dachte, sie wollten Commander cool machen, also höherwertige Legendaries wollten sie doch noch stärker machen und ich finde, für 7 Mana ist der nicht stark genug. Dann spiele ich lieber einen Traximunda. Der ist viel stärker.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Weißt du, was der Missing Piece ist, den du noch nicht gesehen hast? Das ist ein Vampir und wir hatten in einem alten Core-Set einen 3-Mana Soren bekommen, der sagt, put target Vampire onto the battlefield.
Oh, ja, okay. Natürlich, das ändert alles. Wir können den ganzen natürlich auch mit Demon oder mit Nobles spielen. Ich finde übrigens cool, dass wir Noble mittlerweile als Kreaturentyp haben.
Yes.
Aber Demon hat ja auch so einen Tribe, wo du Demons günstiger machen kannst.
Stimmt, stimmt, ja. Also ich glaube, es gibt gute Wege, den rauszucheaten. Und ich gucke da tatsächlich ein bisschen für Pioneer eben drauf, eben mit dem Sorin als weil wir haben schon gesehen, Edgar Charmed Groom aus den Innistrad-Sets, der wird mittlerweile gespielt, weil der halt auch einfach besser ist als 3-Drop oder als zusätzlicher 3-Drop zu einem Planeswalker. Und hier haben wir halt eben halt so einen 7-Drop, der halt sofort was macht, wenn er halt ETBs und ich glaube, das Turn 3 zu droppen und der Gegner muss erstmal die Hälfte seiner Handkarten abwerfen, das ist schon ordentlich. Also und es ist halt darüber hinaus immer noch ein 6/6er. Also das ist so die Shell, wo ich ihn sofort gesehen habe, wo ich gedacht habe, okay, das ist eine sehr, sehr starke Mechanik. Aber wenn man ihn fair spielt und zum Beispiel einen Commander oder so, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass ohne Ramp, ohne irgendwelche Cheating-Into-Play-Sachen oder sowas, ist der ein bisschen langsam. Weil gerade dieser Attack-Trigger, der ist halt nett. Aber dafür muss er halt erstmal eine Runde liegen und ein 7-Mana 6/6er, wo jeder lesen kann, wie gefährlich der ist, wird in der Regel nicht mehr so lang liegen. Und das ist halt, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie der denn so performt, ob der überhaupt so beliebt ist, wie man vielleicht es jetzt momentan denkt. Die nächste Karte, die wir haben, die deutlich günstiger ist und vielleicht auch deswegen mehr interessant, ist Raffine Scheming Seer, ein 3-Mana für ein Legendary Creature Sphinx Demon mit 1-4. Die Mana-Kosten sind natürlich essbar, also ein weißes, ein blaues, ein schwarzes. Eben für den 1-4er mit Flying und Ward 1. Das heißt, Spells, die diese Kreatur targeten, werden gecountert, es sei denn, der Controller oder der Opponent pays 1. Und dann hat er noch den Effekt, whenever you attack, target attacking creature connives X, where X is the number of attacking creatures. Und connive wird hier nochmal im Reminder-Text erklärt. Draw X cards, then discard X cards, put 1-1 counter on that creature for every non-land card discarded this way. Also quasi so eine Art, würde man sagen, so eine Looting-Fähigkeit, von wegen du ziehst die Karten, wirfst dieselbe Höhe quasi wieder ab und packst dann eben ein 1-1-Counter drauf für jede discardete Karte, oder?
Ja, genau. Also Draw Card, Discard the same number of cards, ist Looting-Effekte. Und das ist gar nicht mal so bad.
Voll.
Ich verstehe nicht, warum es denn essbar ist, ehrlich gesagt. Essbar Tokens ist jetzt keine Strategie, die ich so oft gesehen habe. Mal gucken.
Also ich habe kurz überlegt, im Standard, was ja sehr beliebt ist, ist momentan eben Mono-White Weenies. Das ist, glaube ich, das stärkste Deck aktuell. Ohne jetzt da sehr tief drin zu sein oder so. Aber wenn man es irgendwie schaffen würde, wir haben schon gesehen, Mono-White Weenies hat schon mal weiß gesplashed für Counterspells und Interaktionssachen. Wenn man da irgendwie weiß und schwarz mit reinkriegen würde in so eine Shell, wäre das schon ein geiler Follow-up nach hier Luminarch Aspirant. Wenn man quasi sagt, okay, One-Drop, Two-Drop ist halt dann der Luminarch Aspirant, packt einen Counter auf den One-Drop. Dann der Runde 3 packt noch mal mehr Counter auf deine Kreatur und du lootest quasi. Und wenn du dann noch so ein Reanimation-Gedöns drin hast mit dem Esper-Charm, beziehungsweise Obscura-Charm ist es ja, das scheint schon so eine Richtung zu sein, in die jetzt hier Obscura quasi geht. Mhm. Sprich so low to the ground, vielleicht viele kleine Kreaturen, vielleicht wirklich so ein Tokens-Build oder sowas. Also hier ist ja auch der Incentive auf jeden Fall auf attackieren mit so vielen Kreaturen, wie es geht, weil eben dieser X davon abhängig ist, wie viele Kreaturen angreifen. Mhm. Also wäre ja auch mal was Neues für Esper, oder? Eben halt nicht die knallharte Control-Geschichte zu fahren.
Das stimmt. Ich bin mal gespannt, ob sie das so weiterfahren, weil Naya ist ja relativ gleich geblieben.
Ja.
Nur halt, dass sie dieses Mal, also Naya war früher ja mit 5 oder mehr.
Mhm.
Kleine, große, fette Kreaturen. Jetzt gehen sie auch in die Masse. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, gehen sie ja wirklich hin und geben ganz vielen neuen Farbkombinationen andere Identitäten, wie sie es ja auch in Strixhaven schon gemacht haben. Das finde ich gar nicht mal so schlecht.
Das stimmt. Und damit können wir quasi direkt schon zu der Naya Legendary gehen. Und zwar ist das Jetmir Nexus of Revels. Eine 4-Mana, 5-4 Legendary Creature Cat Demon. Wobei die Mana-Kosten ein generisches, ein rotes, ein grünes und ein weißes ist. Und der hat den Text, Creatures you control get +1/+0 and have vigilance as long as you control 3 or more creatures. Creatures you control get also 1/+1/+0 and have trample as long as you control 6 or more creatures. Creatures you control also get +1/+0 and have double strike as long as you control 9 or more creatures. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Herangehensweise, dass du quasi, yes, je mehr Kreaturen du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, dein Team noch aufzupowern. Wie findest du diesen Legendary? Ist das was dich interessiert?
Das ist eine Katze. Das ist ein Hamster, meiner Meinung nach.
Stimmt, das hat ein bisschen was Hamster-mäßiges.
Wie ein Hamster, das Ding. Aber soll eine Katze sein. Okay. Ich finde gerade cool. Sie ist für 4 Mana 5-4, was ich immer schon für einen Legendary sehr, sehr gut finde, gerade für dreifarbige. Creatures you control für 1/1/0 und Wachsamkeit, wenn man 3 Kreaturen hat, das ist easy. 6 mit Trample ist schon krasser, dann kriegen die halt +2/+0 und Trample.
Yeah.
Und halt +3/+0 und Doppelschlag, wenn man 9 oder mehr hat. Wenn man da wirklich so eine Naya oder eine Ding-Token-Strategie, Rini-Strategie fährt, ist das richtig, richtig cool, glaube ich. Und als Finisher, den in der Command zu haben, man hat ganz viele Sachen, man beschwört den, man greift an und hat gewonnen.
Ja.
Das erinnert mich an Kraterhof Behemoth in sehr klein.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, sie kriegen ja dann, wenn du mehr als 9 Kreaturen hast, kriegt ja jede einzelne Kreatur +3/+0, Vigilance, Trample, Double Strike. Und ich glaube, Trample, genau, und Double Strike, da willst du nicht auf der anderen Seite sitzen.
Ja, das tut plus 3 plus 0, das tut richtig weh.
Absolut, absolut. Und da sieht man auch so ein bisschen, ich glaube tatsächlich, Naya wird mehr so die Token-Strategie sein, ja. Beziehungsweise Cabaretti, muss man ja sagen, weil das Cabaretti-Charm hat ja auch schon als dritte Modi create 2-1-1 Green and White Citizen Creature Tokens. Also ich würde mal schätzen, dass man da so ein bisschen versucht halt, viele Token-Maker, Instant Speed, sowas wie Raise the Alarm oder sowas, wieder mit reinzubringen, um halt eben ja ganz viele kleine Kreaturen schnell hinzukriegen. Vielleicht sogar was sowas wie, ist es Decree of Justice, woran ich gerade denke, mit dem der X-Spell, der so und so viel Tokens macht?
Ja, ja. Der 1-1 Soldier macht oder 4-4er Engel.
Genau, genau. Und das ist natürlich in Commander perfekt auf diesen eingepasst.
Und auch in den Farben.
Und auch in den Farben. Und auch was in den Farben ist und auch vielleicht sogar in mehreren Formaten möglich ist, wäre Cat Tribal. Du hast eben schon ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es eigentlich kein Cat ist, aber es ist, auf der Karte steht Cat und das können wir uns natürlich zu Nutzen machen, denn auch Cats machten gerne Tokens im Sinne von Regal Caracal.
Rin and Sari, oder wie heißen die beiden?
Genau, genau.
Die Cat Dogs, aber nur auf Cat gespielt und mit dem Companion, der dann grün-weiß ist, wenn du nur Katzen im Deck hast.
Ja.
Und den mit einem einfachen Deck als Finisher.
Ja.
Super strong. Ganz viele Tokens. Man hat noch ein Duel zum Pumpen und droppt den zum Pumpen. Hammer. Ja. Geiles Deck. Hier sehe ich jetzt schon.
Finde ich Hammer. Wäre ich auch voll für. Sieht auf jeden Fall spaßig genug aus, um es mal auszuprobieren.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir noch zwei weitere Charms bekommen.
Jawohl.
Und zwar einmal das sogenannte Junt-Charm, beziehungsweise wie es wirklich heißt, das Rivetears-Charm. Wie immer quasi ist eine Instant mit drei Optionen. Dreifarbig von den Mana-Kosten her, also schwarz, rot, grün. Und dieses Charm macht Choose one, target opponent sacrifices a creature or planeswalker they control with the highest mana value among creatures or planeswalkers they control.
And planeswalker, das ist wichtig.
Genau, and planeswalker they control. Dann exile the top three cards of your library until your next end step. You may play those cards. Und dann der letzte Modus, Exile Target Players Graveyard. Was ist deine Meinung zu Rivetears Charm?
Was ist das für ein komischer grüner Effekt? Du gehst wieder von oben durch, du hast den schwarzen Effekt mit dem Sacrifice. Das, derselbe Effekt hat 3 Mana gekostet in Ikoria. Mhm. Dann haben wir den roten Part. Der ist ganz klassisch. Die obersten Karten exilieren, sie spielen. Das ist dieses Blast-Drawing.
Dieses impulsive Card-Draw,
genau. Impulse-Card-Draw, was halt Rot aktuell einfach hat.
Ja.
Und dann haben wir Green exiliert alle Friedhöfe. Was ist das denn?
Es ist ein bisschen weird. Da habe ich mich auch drüber gewundert, ja.
Also zerstörende Verzauberung noch obendrauf. Okay, irgendwas. aber das ist strange.
Ja. Aber was hältst du von dem Charm? Glaubst du, das ist spielbar? Glaubst du, das könnte man nicht?
No chance in hell.
Okay.
Also, ich glaube, das Coolste, was ich damit sehe, ist, du spielst den Bloodbraid Elf und Cascades rein.
Ja.
Ich glaube, das ist das Coolste, was ich sehe. Ansonsten wüsste ich nicht, warum du dafür 3 Mana ausgeben möchtest, weil Junt ist jetzt nicht so die Farbe, die flexibel sein möchte, sondern Junt möchte ein paar Sachen machen und die so effizient, wie es geht, damit der Gegner Verlust hat.
Ja.
Und Junt hält dann auch ganz oft einfach so Removal, so Sacrifice Target, also hier Sudden Edict und ähnliches, einfach auf der Hand, weil denen ist das egal. Die brauchen den nicht spielen. Im Vergleich jetzt zu den anderen Charms, die halt immer irgendwas tun, tut hier das halt Draw More Cards. Das ist meh in so einem Junt-Deck meistens, weil es ist halt kein Burn-Deck oder ein Weenie-Deck. Sacrifice a Creature, okay, kann man machen. Und Exile or Grave Charts, was halt situativ ist bis zum geht nicht mehr.
Ja,
ich weiß es nicht.
Ja, also ich habe auch, also ich würde auch sagen, also wahrscheinlich was interessant wäre, ist, dass du, wenn du das im Sideboard spielst und das 4-mal tust, hättest du theoretisch mit 3, also mit einer Karte 4-mal 3 verschiedene Effekte abgedeckt. Im Sinne von, wenn du Graveyard Hate haben möchtest in den Farben, könnte man das spielen, wenn du halt eben Sacrifice Removal brauchst, weil der Gegner irgendwie Boggles oder Hexproof Kreaturen oder sowas spielt oder mit Ward sehr viel spielt. Könnte man das eben tun? Und ich mag hier auch tatsächlich die Formulierung von sacrificed the creature oder planeswalker with the highest mana value from among creatures and planeswalkers they control. Das heißt, obwohl es ein Sacrifice ist, weißt du, was es trifft. Und das ist halt eben auf jeden Fall eine Upside, würde ich sagen, auch wenn du nicht immer das triffst, was du treffen willst, aber das ist bei den Sacrifice sowieso immer so eine Sache. Und Card Draw, ja, also das Ding ist, der große Gegenpunkt zu diesem Argument ist, du hast für jede Funktion bessere Karten in den Farben. Und das ist halt so das Einzige, wo ich sagen würde, okay, wenn du jetzt, sag ich mal, total eng in deinem Sideboard bist, könntest du alle drei Rollen mit dieser Karte ausfüllen, wenn du das unbedingt möchtest. Aber also für Graveyard Hate gibt's bessere Karten in Schwarz, unter anderem für Card Draw gibt's, glaube ich, in Grün besseren Card Draw, für Removal gibt's auch in Schwarz und Rot besseren Removal. So ist ein bisschen eher in der Miss Seite, also nicht so gute Charm Seite wie die anderen bisher.
Auf jeden Fall.
Aber wir haben auch noch das letzte Charm, und zwar das, yes, Broker's Charm, was die, jetzt muss ich mir gerade noch helfen, grün, weiß, blau ist, nochmal.
Grün, weiß, blau ist Band.
Band, genau, ja, stimmt. Das Broker's Charm, also quasi Band Charm, 3 Mana instant, mit wieder 3 Optionen, choose one, target creature you control gets +1/+0 until end of turn, it deals damage equal to its power to target creature or planeswalker an opponent controls. Die 2. Option ist Destroy Target Enchantment. Und die 3. Option ist Draw 2 Cards für eben 3 Mana. Ja, was ist deine Meinung zu dem Broker's Charm? Zu unserem Band-Charm?
Wie konnte man denn so stark starten und so schwach enden? Also, wir haben mega coole Charms am Anfang gehabt. Und jetzt haben wir halt die zwei, die halt meiner Meinung nach beide Müll sind. Mhm. Weil, ja, +1/+0 und einen Fight-Effekt. Ja, es ist Kreatur oder Planeswalker. Das ist ganz stark, dass man damit auch Planeswalker abschießen kann.
Ja.
Gebe ich. Ja. Destroy Target Enchantment. Also dann können wir auch Artifact oder Enchantment. Hätte man auch einfach gönnen können. Ja?
Ja.
Muss man einfach sagen. Ja, und Draw Two Cards ist meiner Meinung nach jeder Charm, auf dem Draw Two Cards draufsteht, den kann man spielen. Aber es fühlt sich halt immer so an, als hätten sie einfach keine anderen Ideen gehabt, als einfach, ja, 3 Mana C2 Karten zu drucken. Ich finde den, der ist auf jeden Fall besser als der Junchan, aber er ist immer noch nicht gut. Ich finde den so strange.
Ja. Eine tatsächlich herauszustellende Wording wäre tatsächlich, ist kein Fight im klassischen Sinne, sondern wirklich deals damage equal to its power.
Ja, genau. Das machen die aber mittlerweile alle. Also Fight war früher so, dass die Gegner zurückgehauen hat. Das machen die aber schon vor Ikoria nicht mehr.
Ja, es war dieses Ram-Through, was quasi damals der beste Burn-Spell sozusagen war in Grün. Ja, aber ja, du hast schon recht. Also man kann, glaube ich, nicht so viel falsch machen auf einer Instant, wo drauf steht für 3 Mana Draw 2 Cards. Das ist okay. Aber die anderen Effekte hauen einen auch wirklich nicht um. Und ich glaube, es kommt wirklich dann auf das Meta an und vor allen Dingen, was man zu beantworten sucht. Wenn du ein Meta hast von, sagen wir mal, 5 Decks und 2 davon sind stark Enchantment-basierend, könnte ich sehen, das Main-Deck zweimal reinzutun, einfach nur um ein bisschen Enchantment-Removal zu haben. Aber halt eben in den meisten Fällen spielst du es halt als Draw-2-Cards oder als Removal-Spell. Und das heißt aber auch, wenn du es als Removal-Spell spielen willst, musst du selber Kreaturen spielen. Das heißt, es ist jetzt kein reines Kontrollding. Und, ach, keine Ahnung, es ist, wie du sagst, es ist schwierig, irgendwo reinzuslotten. Weil zum Beispiel die einzigen Band-Decks, an die ich gerade denke, sind Pioneer halt eben Band-Spirits. Und die haben auch keinen Platz wirklich dafür. Spirits ist interaktiv genug, so. Und eine Instant ist halt schwierig mit dem Mana sowieso. Und ja, man will ja auch nicht zu viel nicht mit Collective Company hitten. Deswegen ist das halt so eine Sache, ob man dies halt wirklich spielen will oder nicht. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Ich würde auch sagen, beziehungsweise erstmal die Frage an dich, was würdest du sagen, ist das stärkste dieser 5 Charms, jetzt wo wir alle gesehen haben?
Boah. Ich will ja nicht sagen, dass das Obscura einfach das Beste ist, aber Obscura ist halt einfach das Beste, gefolgt von dem Grixis-Charm.
Ja. Ja, ich würde auch auf jeden Fall zustimmen. Das Obscura-Charm ist in meinem, also was ich so rausgelesen habe, so auch mit das Stärkste, weil da halt wirklich am vielseitigsten man da einfach viel machen kann. Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass es der einzige Charm ist, wo, glaube ich, Counter-Target-Spell drauf mit steht, auch wenn es nur Instant- oder Sorcery-Spell, und das ist halt eigentlich immer stark. Aber ja, es ist für mich auch das Obscura-Charm. Und der Rest ist so nice to have, aber sehe ich jetzt nicht als super-duper stark. Vielleicht Commander-Playable auf jeden Fall. Und halt sehr meta-abhängig. Und ja, das sind so die Previews, die wir bisher bekommen haben. Wie ist so dein erster Eindruck? Weil, wie gesagt, nächste Woche, wenn wahrscheinlich die große Preview-Season losgeht, werden wir keine Live-Folge machen, also keine in der Woche aktuell. Wir haben ein sehr cooles anderes Thema. Aber was ist so dein erster Eindruck von Streets of New Capenna, wo wir den ersten Schwung Previews jetzt mal so ein bisschen gesehen haben? Hast du Bock auf Fraktion?
Ich dachte erst, diese Legendary Creature wären die Commander, ehrlich gesagt.
ja.
Ich sehe noch keine Thematik, ich sehe keinen Zusammenhang. Ja klar, Legendaries sind Demons, cool. Mhm. Ich mag die Charms, mag ich die alternativen Artworks, die finde ich schön. Auch die Broker's Ascensi finde ich das Artwork sehr, sehr schön.
Mhm.
Aber ganz im Ernst, das wird sowas sein, ich glaube, das Set werde ich nicht viel machen. Ich werde mir die Triome holen, ich werde das Pre-Release-Challenge machen und ein paar Booster aufmachen, aber sonst.
Ja. Also ich bin wirklich gespannt, wie das Draft-Environment sein wird, weil da ist auch die Bar, also die Leiste oder wie auch immer, hängt schon sehr hoch jetzt nach Kamigawa Neon Dynasty, weil das ist das Draft halt wild. Da war schon das Sealed super wild. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das quasi einholen. Aber ja, also im Moment haben wir sehen halt viel so Utility-Kram. Wir sehen halt so die Charms, die so Nischenrollen gerade quasi erfüllen, im Sinne von Removal hier, Counter da, ein bisschen Value hier. Aber wir sehen jetzt noch nicht das große Bild im Sinne von, was wollen die Fraktionen machen. Wir können ein bisschen Mutmaßungen anstellen durch die ganzen verschiedenen Thematiken. Wir hatten ja schon gesagt, Naya-Tokens könnten wir uns vorstellen, vielleicht halt diese Esper Agro-Schiene vielleicht. Ich glaube, das Grixis oder die Grixis-Farben, die werden so ein bisschen so ein bisschen Chaos-mäßiges sein, also so ein bisschen eben mit dem ganzen Ressourcen-Denyen, beziehungsweise die Hälfte Sacrificen mit Lord Xander und so weiter. Da bleibt noch ein bisschen abzuwarten, was da quasi die Identität der neuen Fraktion irgendwie, ja, was das zu bedeuten hat. Und da werden wahrscheinlich viel Klarheit die Previews nächste Woche bringen. Und dann
ich bin gespannt drauf.
Genau. Aber wie ist eure Meinung zu den Streets of New Capenna Themen? Wie gesagt, wir werden nächste Woche dazu eben nichts machen können, weil wir beide da im wohlverdienten Urlaub sind. Aber natürlich werden wir im Nachhinein nochmal über Streets of New Capenna ein bisschen reden und sagen, wie uns jetzt die Previews überhaupt gefallen hat. Also gerne eure Meinung.
Wir sind pünktlich vor dem Pre-Release auf jeden Fall noch mit unseren Meinungen.
Genau, da machen wir natürlich auch unsere Übersicht mit wegen, was sind die Mechaniken, was sind die Themen, worauf solltet ihr Ausschau halten, wenn ihr Pre-Release macht. Dementsprechend eure Meinung in die Kommentare bzw. ins Discord. Würde uns sehr, sehr freuen. Wir machen mal weiter mit den Challenger-Decks, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind. Challenger-Decks, für alle, die es nicht wissen, sind quasi pre-constructed Decks, die Rolle erfüllen wollen von, mit diesen Decks sollst du dich direkt an den FNM-Tisch mit dran setzen können und sofort bei dem Turnier mitspielen können. Jetzt haben wir zum 1. April tatsächlich unsere Challenger-Decks bekommen für das Standardformat. Und wie ist so dein Eindruck von denen? Was machen die richtig, was machen sie vielleicht eher falsch?
Also was sie falsch machen, ist, es gibt ein rot-schwarzes Vampir-Deck.
Mhm.
Von dem bin ich mittlerweile sehr hart ein Gegner.
Mhm.
Ich finde das Ding wirklich, wirklich schlecht. Ich habe es jetzt in Action gesehen. Und ich rate aktiv Kunden bei uns im Laden davon ab, das Ding zu kaufen.
Ja.
Die anderen drei sind eigentlich ganz cool, aber halt nicht die oberkrassesten Sachen. Das war uns ja von vornherein bewusst, dass die Decks wirklich, wirklich cool sind.
Mhm.
Aber halt, wir haben ja auch schon berichtet, das Einzige, was davon irgendwie eine Art von Metaplay sieht, ist das Mono-Weiße und das war auch vor Neon Dynasty.
Ja.
So, dementsprechend schwierig. Man kann das in Weiße ja so lassen, wie es ist, damit man eben eine gebannte Karte spielen kann. Das ist es meiner Meinung nach nicht wert. Dir fehlt mehr Removal, du brauchst mehr Katars, du brauchst mehr irgendwie anderen Kram, damit du das irgendwie machen kannst. Sonst machst das Weiße halt auch nicht viel.
Ja.
Das Blau-Schwarze hat halt auch nicht wirklich viel am Kasten, weil irgendwann wird es einfach überrannt, weil irgendwann hast du nichts mehr. Und das Rot-Grüne rennt nicht schnell genug.
Ja.
Es sind coole Decks, die sind auch wirklich stark, um kurz mal so ein bisschen mitzuhalten.
Mhm.
Aber sie müssen sich halt, wenn es bei denen gut läuft, dann halten sie mit.
Genau. Und wir haben ja schon häufiger über die Challenger-Decks gesprochen. Und sie kam ja auch zu einer komischen Zeit raus, kurz oder sie wurden angekündigt kurz vor Kamigawa Neon Dynasty, wo eben viele Karten drin sind, die halt jetzt eben im aktuellen Standard-Meta Play sehen, mit dem man vielleicht nicht so ganz gerechnet hat. Also die ganze Naya-Runes-Thematik mit den Enchantments, die man eben da spielt, das hat man eben nicht gedacht, dass das so stark ist. Man hatte den richtigen Riecher bei Mono White, die nach wie vor immer ein sehr starkes Deck ist. Aber wie du schon sagst, Gruul, Dimir, Rakdos, gerade Rakdos war, glaube ich, mehr so ein Thema von Wunschdenken. Da wollte man einfach, dass Vampire funktionieren. Das ist halt einfach kein kompetitives Standard-Deck. Mein Argument, und das habe ich auch schon vorher in den vorigen Videos gesagt, ich bin immer noch großer Fan von diesen Challenger-Decks. Einfach nur aus dem Grund, weil da super Karten drin sind, um mit rumzubauen. Es ist so ein guter Grundstock an Karten, die man eben draus nehmen kann und zum Beispiel in meinem Fall Pioneer-Decks zu bauen. Ich habe mir auch das Rakdos-Vampire, Gruul Stompy und Dimir-Control-Deck gekauft und tatsächlich auch schon aufgemacht und mich ein bisschen damit schon beschäftigt. Ich hab viel die Kritik gelesen, dass es halt eben die Rolle von einem Standard-Challenger-Deck, das heißt, du nimmst das Ding und spielst mit, ist nicht so ganz gegeben. Aber das Problem hatten viele Challenger-Decks davor auch, oder?
Genau. Ja, genau. Also es war davor auch so, dass viele Decks einfach nicht genau mithalten konnten, sondern diese Prämisse war ganz am Anfang mal da.
Ja.
Und dann hat's halt, ich glaube, nach Kaladesh war das praktisch nicht mehr vorhanden.
Ja.
Und dementsprechend es sind coole Decks, sie sind auch cool, was man daraus basteln kann. Ich finde das Weiße halt immens stark, weil du es halt nicht nur Standard, Pioneer, sondern auch Modern und Legacy relevant machen kannst. Weil du halt viele einfach Staples drin hast, die du benutzen kannst.
Ja.
Dafür kannst du es halt schlecht für Commander benutzen. Wo halt ich halt sag, das Rot-Grüne und das auch das Rot, gerade das Blau-Schwarze, kannst du prima für Commander-Decks-Upgrades benutzen. Es fällt halt immer wieder das Rot-Schwarze runter. Ja. Und selbst für Pioneer, wenn man dann guckt, okay, man kann halt Mono Black oder Orzhov Vampire spielen, dann ist das Rot-Schwarze halt immer noch nicht gut, weil die Einzigen, die da drin sind, sind ein paar Commons. Und das ist das wirklich, was mich stört. Die anderen sind fein, gerade für den Preis, für den sie laufen, finde ich sie sehr, sehr fein, für das, was sie drin haben, wirklich gut. Aber das Rot-Schwarze, das ist so ein Dorn in meinem Auge.
Das Rot-Schwarze hat so ein paar Probleme, weil wo die anderen scheinen, zum Beispiel ein Gruul Stompy, ist halt in der Mana-Base. Du hast vier von den Slowlands, ich glaube Rockfall Vale oder so heißen die, hast du volle Playsets drin. Dasselbe mit Shipwreck Marsh von dem Dimir-Deck. Du hast noch mehr einfach gute Playsets, die man eben braucht. Und das Rakdos-Vampir-Deck hat sogar verpennt, eben sowas wie Deadly Dispute, eine kann man aus Dungeons and Dragons zu reprinten. Und dafür haben wir eine Henrika Domnathy. What the fuck? Was soll das?
Ja.
Zwei Florians, die tatsächlich mal gespielt worden sind in einem Vampire-Tribal-Deck, aber dann war das schon wieder Tier B oder so, also nicht Top-Tier. Dann selbst so Karten wie Onikult Anvil, was halt eben eine Hammerkarte ist, wo ich persönlich irgendwie nicht dran gedacht hatte, dass sie die nur zweimal reinpacken, aber sie haben sie nur zweimal reingetan, deswegen war ich so ein bisschen, ich wollte eigentlich damit drumherum kommen, mir die nochmal Singles so nachkaufen zu müssen.
Ja,
aber muss man halt trotzdem tun. Und dann, glaube ich, der dickste Brecher für mich ist halt nur zwei Blightsteel Pathways und zwei Den of the Bugbear. Ich meine, das Value kriegt man raus. Was man reingesteckt hat, kriegt man, glaube ich, schon irgendwie raus. Gerade die Den of the Bugbear sind halt spielerisch bis Modern sehen die Play.
Bis Legacy.
Bis Legacy sogar. Aber dann vier Bloodfell Caves, also die Gain Lands, also da hätte man locker zumindest, also entweder die Pathways oder die Den of the Bugbears ein Playset rausmachen können.
Also der Value von dem Deck ist halt auch wirklich unterirdisch, weil wenn du die Den rausnimmst, sind es halt nur noch die schwarz-roten Doppelländer, die
total,
zwei Stück. Ja. Und dann sind es nur noch Cent-Beträge.
Ja.
Und ich halt sag, was habt ihr denn da? Keine Ahnung. War da wieder jemand irgendwie an der Deckmaschine, der keine Ahnung von Magic hatte oder so. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also ich würde sagen, ich hatte die auch in meinem Livestream, den ich jetzt montags mal mache, kurzer Hint hier, habe ich das schon kurz gerankt, wie ich die kaufen würde, in welcher Priorität. Und das wäre auf Platz 1, wenn man noch keine der Karten hat und man will unbedingt Mono-White spielen, das Mono-White-Challenger-Deck. Das ist quasi mein Top-1-Empfehlung zu kaufen. Danach würde ich tatsächlich sagen, Gruul Stompy allein von den Karten, die drin sind. Weil du hast ein Playset Magdas, Brazen Outlaw, du hast so Sachen drin wie Tovolos Handmaster, die hier und da wirklich Play sehen.
Ranger Class
ein Playset, das muss man auch sagen. Man hat eben das Rare Land, was richtig gut ist. Man hat noch zwei Tovola Dire Overlords im Sideboard. Also, das sind alles schon Sachen. Goldspan Dragon, klar, natürlich, den habe ich komplett vergessen. Der ist leider noch einmal drin, aber auch definitiv sein Geld wert und gut spielbar. Direkt danach kam bei mir tatsächlich die Mir Control Liste. Mhm. Da gibt's weniger so krasse Brecher, aber immerhin noch ein Playset Memory Deluge, ein Playset Shipwreck Marsh, ein Hullbreaker Horror. Hat die Hall of the Storm Giants. Da hat's auf einmal funktioniert mit den ganzen Mana Bases. Oben rein gibt's noch eine Handvoll Snow Covered Islands und Swarms mit dazu.
Ja, so ein plus paar. Zwei Emeryths sind auch nicht zu unterschätzen. Das sind halt 4-5 Euro Kreaturen, die recht richtig richtig gut sind. Das sind halt die kleinen Brüder von Ojutai.
Stimmt. Und eben auch sowas wie Graveyard Trespasser, ein 3-Drop aus Innistrad, glaube ich, aus dem ersten Innistrad, sieht auch Play in Mono Black Aggro in Pioneer. Und da hat man schon so, das glaube ich so mein Example von wegen, das Deck an sich in der Konstellation ist vielleicht nicht perfekt, aber du kriegst so viele Parts für andere Decks, die du halt super verwenden kannst. Und dann halt wirklich an der letzten Stelle.
Dann habe ich in meinem Ranking was anderes eingefügt. Ja. Weil dann habe ich gesagt, ich gehe mit dem Geld zum Mc's oder zum Burger King oder an irgendeinen anderen Burgerladen oder ein Bier kaufen oder so, bevor ich mir das Rot-Schwarze kaufe.
Ja, genau. Und das Rot-Schwarze ist dann auf Platz 4 aus den eben genannten Gründen. Das Hauptdeck besteht halt aus Commons und Uncommons, die weder finanziellen Value noch spielerischen Value haben. Die Karten, an die man Interesse hätte, sind nur zweimal meistens vertreten, wenn überhaupt. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich ganz nett fand jetzt beim Auspacken. Zum einen sind alle Basic Lands, beziehungsweise also die Basic Lands, die keine Snow-Covered Lands sind, sind halt in diesem Full-Art Schwarz-Weiß-Stil, was ich dachte, nett, also für Leute, die jetzt gerade anfangen und halt die Full-Arts mögen, eine gute Art, einfach an so 10 schwarze Forests irgendwie zu kommen. Ja. Und man hat hier und da mal so ein Showcase-Border mit reingepackt. Also ich glaube, in dem Gruul-Deck ist der im Sideboard der Kappa Tech Wrecker, warum auch immer, zweimal ja vorhanden und einmal ist er in dem Showcase-Frame von Kamigawa Neon Dynasty und einmal im regulären Frame. Ähnlich wie der Blood Tithe, 2-Mana Vampir. Ich weiß gerade nicht, wie er genau heißt. Aber den gibt's dann auch einmal von den Vieren, die man hat, eben in diesem Showcase-Frame. Ein kleiner netter Bonus, aber auch, glaube ich, nichts, was man da, was man da großartig
Ich fände es cool, wenn sie irgendwann mal ein Challenger-Deck rausbringen. Wenn es nur ein Challenger-Deck ist, sie müssen ja kein komplettes Set rausbringen, sondern ein Challenger-Deck, was dann auch wirklich strong ist, von mir aus noch mal ein Pioneer-Challenger-Deck, so on top. Aber da dann hingehen und immer die alternativen Artworks reindrucken. Das wäre halt schon geil.
Ich sag dir, wo sie es machen würden, und zwar als Secret Lair. Das nächste Secret Lair.
Commander-Deck nicht.
Ja. Genau, das ist auf jeden Fall spaßig. Aber ja, wie sind eure Gedanken zu den Challenger-Decks? Würdet ihr unserem Ranking zustimmen? Und was sind lustige Geschichten, die ihr momentan mit diesem Decks erlebt habt? Habt ihr damit mal gespielt? Und wie haben es euch gefallen? Gerne mal in die Kommentare.
Yes.
Und damit würde ich sagen, gehen wir mal über zum Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten live im Podcast beantwortet.
XXL.
Kommt auf jeden Fall mal in den Gamery/Radio Ravnica Discord. Stellt eure Frage, wenn wir sie im Podcast beantworten sollen. Wenn ihr allgemeine Fragen habt, gerne auch in den Discord reinhauen. Da haben wir auch andere Threads für und da werden die auch direkt beantwortet. Und ich fange direkt mal an mit Mario Neumann, der fragt, habt ihr immer alle Token parat, die ihr für euer Deck braucht? Oder gibt es da auch andere ästhetische Lösungen? Ich bin Freund von den passenden Token und ärgere mich jedes Mal, dass ich Stunden nach dem passenden Token in meiner Tokenkiste suchen muss. Wie organisierst du denn deine Tokens, Marc?
Ich bin leider jemand, der ganz viele verschiedene Würfel hat und sagt, der grüne Würfel ist jetzt ein Bestie und der blaue Würfel ist jetzt ein Top da.
Ja.
Ich habe aber auch Tokens. Ich habe eine lange Zeit lang Tokens für mdg.com unterstützt damit und habe da Tokens von benutzt. Und was ich jetzt in letzter Zeit extremst gut finde, ist die Infinity Tokens, beziehungsweise sie heißen, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie von Ultimate Guard heißen. Das sind Tokens, die du beschreiben kannst und wieder abwischen kannst. Das heißt, du hast Folienstift, Du hast so einen Packenhand-Token und die kannst du gerade beschreiben für das, was du brauchst. Die sind dann auf der einen Seite mit Textbox für Creature, auf der anderen Seite einfach nur ein normales Ding, wo du Treasure draufschreiben kannst.
Ja.
Immer noch besser als diese komischen Zetteldinger, aber sehr, sehr schön mit sich rumzuschleppen, fand ich.
Ja, also tatsächlich, ich habe tatsächlich keine Infinity-Token oder sowas. Ich habe in meiner Commander-Deckbox habe ich eine Schublade nur voller Tokens, wo ich immer mal wieder durchgehe, ob ich davon noch alle brauche oder ob ich davon mal andere reintun sollte. Und dann gibt's halt auch, ich bin da nicht so picky, was so Sachen angeht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen 1-1-Human-Creature-Token mache oder einen 1-1-Soldier-Creature-Token. Dafür verwende ich einfach denselben. Und außerdem bin ich großer Freund von diesen, ich halte sie mal in der Kamera, diesen Platzhalterkarten für MDFCs, die ich eben, davon habe ich eigentlich immer mindestens 10 Stück dabei. Und wenn ich halt einen Token brauche, der super, also der einfach super speziell ist, irgendwie ein 4-1 Drachen-Illusionstoken mit Haste, dann schreibe ich das Ding hier einfach drauf und habe dann quasi meinen passenden Token da. Aber ich glaube, also ich versuche schon in den Decks, wo ich weiß, dass ich Tokens brauche, versuche ich schon so mir vorher welche rauszusuchen. Ich habe eine sehr große Token-Sammlung, nicht bewusst oder so, oder auch nicht bestellt, aber halt nochmal gesondert davon meine Foil-Tokens und die sind sehr schnell durchgeguckt. Also wenn ich da weiß, okay, ich brauche einen Clue-Token, ich brauche einen Soldier-Token, gucke ich da erstmal rein und pack sie mir in die Deckbox. Und ja, das Suchen können wir dir, glaube ich, nicht abnehmen, aber vielleicht ein paar Alternativen aufzeichnen mit den Infinity-Token beziehungsweise wiederbeschreibbaren Token von Ultimate Guard und anderen Anbietern. Dann eine Frage von DK31. Wann ist Radio Ravnica in Twitch ansässig? Das ist eine Frage, die kann man halb beantworten. Zum einen, also Radio Ravnica, also wir als Podcast sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir das mal in Angriff nehmen sollten, so eine Folge live aufzunehmen. Ich mag eigentlich immer so ein bisschen diesen Zeitraum, da Karten einzublenden, Sachen parat zu haben, dass man halt so ein bisschen das organisiert.
Wir hatten ja mal die Idee, so Flash-Sachen mal kurz zu machen, wo wir uns mal eine Stunde hinsetzen, über das Thema reden. Aber dann ist eine Zeit gekommen, wo Wizards ganz wenig Zeug macht und wir einfach auch wirklich nach News wirklich graben.
Ja.
Und dementsprechend haben wir das sehr, sehr wenig gemacht.
Genau.
Wir wurden ja jetzt neulich, also wir werden auf jeden Fall irgendwann mal in eine Art von Livestream reingehen demnächst, weil wir ja für den CCCP announced wurden auch. Da werden wir auf jeden Fall zusammen was machen. Aber
genau, der Plan ist jetzt mit, also es gibt da, man könnte länger ausholen, warum ich zum Beispiel persönlich mag, dass wir den Podcast halt eben voraufzeichnen und halt eben dann noch ein bisschen hin und her schieben können, dass die Vorarbeit, die reingeht und die Nacharbeit, dass es halt das Ganze, das Radio Ravnica einfach aufwertet. Mhm. Aber ihr sollt nicht ganz streamlos sein. Ich habe jetzt gerade angefangen, mir den Montag von 18 Uhr oder circa 18 Uhr bis circa 21:30 Uhr habe ich so einen Zeitrahmen für mich freigeschaufelt, wo ich auf Twitch unter twitch.tv/gamerestreamed zusammengeschrieben immer Variety Streams mache, immer um das Thema Magic the Gathering. Letzte Woche oder zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in der Woche habe ich eben die Challenger Decks geöffnet. Davor habe ich ein bisschen Pauper gespielt mit Geist von Tasty MTG und das ist so ein bisschen mein Fenster, wo ich alles unterbringe, was ich mal so live und irgendwie auf Kamera machen kann. Was nicht geplant ist, ist Arena. Und da bin ich auch sehr froh drauf, weil da gibt's fabelhaft andere Leute und ich bin kein Arena-Fan. Ist so.
Bei mir ist es ganz einfach, mein Internet ist zu schlecht zum Stream. Sonst, also ich hab's auch schon öfter gefragt bekommen, so warum ich das nicht mache. Und
aber tatsächlich, wir können auf jeden Fall gerne mal an so einem Montag mal zusammen livestreamen und dann irgendwie, irgendwas zusammen zocken. Ich habe auch schon mal überlegt, Commander zu spielen, wobei das natürlich auch schon viele Leute abdecken, aber wenn sich da was anbietet.
Nicht montags.
Nicht montags, genau, das ist dann unser Geheimtipp. Ja. Dann noch eine letzte Frage von Franz Kong, der hat geschrieben, im Organized Play Stream heute gab es noch keine genaueren Infos darüber, ob und inwiefern die neuen Regional Championships Coverage erhalten. Könntet ihr euch vielleicht vorstellen, einen Turnierstream im Verbund mit anderen deutschsprachigen MTG-Content-Leuten zu organisieren? Solaris hat seine Caster-Fähigkeiten ja schon unter Beweis gestellt und euch könnte ich mir gut als Host-Moderatoren vorstellen. Klingt vielleicht etwas größtenwahnsinnig, wäre doch aber eine coole Vorstellung. Ja, was sagst du dazu? Hättest du mal Bock, so ein Regional zu covern?
Easy. Ich mache ja praktisch jede Woche cover ich praktisch die Gameplays, die ich habe. Mhm. Ich habe schon Turniere tatsächlich gecovert. Live, so on Twitch und so weiter. das war cool. Und ich finde das mega cool, mich auch mit den Personen dahinzusetzen, darüber zu reden. Ich meine, ob wir das zu zweit dann machen oder ob wir da noch zwei haben und dann wieder da und drum rotieren oder sonst was. Da ist mal hingestellt, das ist halt wirklich, wirklich cool, mit Leuten dann darüber zu reden, einfach über verschiedene Aspekte. Mhm. Und das war damals halt sehr, sehr interessant, weil ich habe halt Standard gecastet und ich hatte keine Ahnung von Standard. Aber es war total egal, weil dadurch, dass du halt so eine Expertise halt mitbringst, also in meinem Fall, ist es halt einfach, mich als zweiten Host irgendwo beizusetzen. Ja. So bin ich hier gelandet. Aber dementsprechend, es ist halt cool.
Ja.
Und ich würde direkt ja sagen, also gerade wenn es kein Turnier ist, was ich auch spielen würde,
ja,
wenn es jetzt irgendwie ein Legacy-Turnier ist oder ein Modern-Turnier, dann würde ich es wahrscheinlich lieber spielen.
Mhm.
In deinem Fall wahrscheinlich Pioneer.
Ja,
aber, auf jeden Fall. So casten, klar, easy, gerne.
Also safe. Also würden wir eingeladen werden zu casten irgendwas, dann würde ich natürlich zusagen. Also definitiv. Yes. Also gerade wenn es ein Format ist, wo ich mich gut auskenne, und wenn es kein Format ist, wo ich mich gut auskenne, würde ich mich auf jeden Fall vorher ordentlich reinlesen. Denn ich tendiere sowas dann doch sehr ernst zu nehmen und dann halt wirklich mich da Tage und Wochen vorher schon irgendwie mit zu beschäftigen. Und ich hätte gut Bock. Mhm. Ich glaube, wir würden das gut wuppen, wenn wir quasi uns den Ball auch hin und her zuspielen, wie wir es ja auch schon im Podcast tun. Also man könnte meinen, reden können wir. Ja, gerne. Also hier, Shoutout an Legacy European Tour. Ladet uns gerne mal ein für eure deutschsprachigen Coverage-Streams, wenn ihr da welche plant. Aber das bringt uns auch schon ans Ende von Radio Ravnica Folge 140. Nochmal der kurze Verweis zu nächster Woche. Da haben wir die Folge schon aufgenommen. Da haben wir den wunderbaren Tim Soart im Podcast zu Gast und wir reden über verschiedene TCGs im Vergleich zu Magic the Gathering. Also wenn euch das interessiert, schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein zur Folge 141 von Radio Ravnica und lasst euch da unterhalten, während wir im Urlaub sind. Danach die Woche geht's natürlich ganz regulär weiter mit eben Preview-Diskussionen, mit Mechaniken-Diskussionen, all das, was ihr von uns kennt und mögt hoffentlich. Und natürlich ganz zum Schluss nochmal ein besonderer Dank an die Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan und Jan-Erik. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Mhm. Ohne euch wäre Radio Ravnica in der Qualität, wie wir sie produzieren, eben nicht möglich. Also vielen, vielen Dank daran. Und natürlich auch vielen Dank an dich, dass du dich im Urlaub noch vor die Kamera gesetzt hast und noch eine Folge aufgenommen hast.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer voraufgezeichneten Folge, aber danach wieder quasi live, so wie ihr es uns von uns kennt. Und bis dahin, haut rein, ciao.
Ciao, ciao.